Hallo liebe Freunde und willkommen beim The Porter Magazin Nummer 134 und damit zu einer Folge, die es eigentlich nicht ganz leicht hatte. Denn derzeit bestimmen neue große Spiele-Releases die Fachpresse oder Ankündigungen oder Gerüchte. Es geht halt um Games und das ist eigentlich nicht das Thema dieser Sendung. Die dreht sich eher um interessante News aus der Branche. Diese gingen da etwas unter, doch Gott sei Dank gab es im November zwei sehr spezifische Ereignisse, bei denen sich eine genaue Betrachtung lohnt und um die es hier vor allen Dingen gehen wird. Zum einen gab es einen Antragsstopp für die Spieleförderung in Deutschland fürs Jahr 2023, der viele überraschte und die Existenz so mancher Indie-Projekte bedrohte. Zum anderen veröffentlichte der Komponist Mick Gordon eine ausführliche Antwort auf einen 2 Jahre alten Reddit-Post, in dem er aus seiner Perspektive aufzeigt, was bei der Produktion des oft gescholtenen Soundtrack-Albums zu Doom Eternal falsch gelaufen ist und wie frustrierend es für ihn war, daran zu arbeiten. Und er zeigt, wie schwer das Leben als Freiberufler im Game-Segment ist. Dazu gibt es noch den neuesten Schwank von Embracer. Der Konzern kauft diesmal keine neuen Studios, sondern macht ein neu erworbenes Studio kurzerhand wieder dicht. Und das war's auch schon mit den Themen, weil zwei davon mehr als genug Gewicht haben. Viel Spaß bei dieser Sendung. Embracer schließt QA-Team und neu erworbenes Studio. Es geht mal wieder um die Embracer-Gruppe, vormals bekannt als THQ Nordic, die seit Jahren schon links und rechts Studios und Marken aufkauft, in einem nicht enden wollenden Kaufrausch. Und da ist es doch bemerkenswert, TM, wenn Embracer sich von einem seiner Käufe wieder trennt. Und das nach so kurzer Zeit. Aber worum geht's? Um das, was Embracer vor wenigen Monaten erst Square Enix abgekauft hat. Das waren damals die drei Studios Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal, sowie allerlei Marken wie Tomb Raider, Deus Ex und Thief und viele weitere. Das war im Mai 2022. Und nun am 1. November, so berichtet Bloomberg's Jason Schreier in einer Exklusivstory, habe Embracer beschlossen, das Mobile-Studio Onoma zu schließen. Onoma ist nichts anderes als Square Enix Montreal und wurde erst am 10. Oktober mit seinem neuen Namen getauft. Inklusive eines farbenfrohen Webauftritts und einer ausführlichen Erklärung des neuen Namens für dieses Mobile-Studio, das für Tomb Raider Go, Deus Ex Go oder die Hitman-Sniper-Spiele bekannt ist. Oder besser war. Das Studio wurde geschlossen und man versucht hier möglichst viele Mitarbeiter in Eidos Montreal einzugliedern für PC- und Konsolenprojekte. Embracer will in Montreal mit Fokus auf diese Plattform agieren und hat auch wirklich große Ambitionen. Laut Jason Schreier arbeitet Eidos Montreal an einer neuen Marke sowie an einem neuen Deus Ex und als drittes Standbein hilft man da Microsoft aktuell bei einem Fable-Projekt. Es scheint also mehr als genug zu tun zu geben für Embracer in Montreal, es scheint aber, als sei Mobile kein Markt, auf den der Konzern Bock hat und Square Enix Montreal war wohl nur eine Art Beifang beim Square Enix-Deal. Ein unerwünschter Fisch, auf den man keinen Bock hat und den man kurzerhand ins Meer zurückwirft, ob er überleben kann oder nicht. Außerdem setzt CDE Entertainment, das ist das Firmenkonstrukt, das Embracer aus den Studios erstellte, die nach dem Square Enix-Deal dem Konzern hinzugefügt wurden, zudem setzt CDA Entertainment in Montreal auch den Rotstift beim hauseigenen Publisher QA-Team an. Dem Team also, das die Qualitätssicherung von Spieleprojekten des Publishers übernimmt. Das scheint zukünftig wohl die Aufgabe der einzelnen Studios oder von Dienstleistern zu werden. Außerdem ist es möglich, dass Embracer da noch andere Kapazitäten in seiner riesigen Konzernstruktur hat, die das übernehmen können, sodass man dieses Team auch für überflüssig hält. Insgesamt sind von den Umstrukturierungen etwa 200 Mitarbeiter betroffen. Ausgeschöpfte Spieleförderung sorgt für Frust in der Branche und wird nun erhöht. Es ist nicht meine beste Headline, aber irgendwie gibt es hier zwei Themen, die eigentlich eins sind und die betreffen unsere heimische Spielebranche und das Thema Gamesförderung, das ja eigentlich vor einer Weile schon mit der Heilsbotschaft, dass deutsche Spieleprojekte nun mit insgesamt 50 Millionen Euro pro Jahr vom Bund gefördert werden, ein vorläufiges, gutes Ende fand. Ich berichtete hier zur Genüge. Dann am 31. Oktober der große Schock für viele Indie-Entwickler. Das Wirtschaftsministerium verhängte einen Antragsstopp für Spielefördermittel. Angesichts der hohen Nachfrage und der hohen Zahl von Anträgen würde man keine weiteren Anträge mehr annehmen. Anträge, die derzeit in Arbeit sind, die könnten weiter auf die Bewilligung von Fördermitteln hoffen. Aber das war's. Und das gilt auch fürs Jahr 2023. Wer es bis zu diesem Tag, dem 31. Oktober, nicht geschafft hatte mit seinem Fördermittelantrag, der hat keine Chance mehr. Gar keine. Und das traf die Branche hart, besonders ganz kleine Teams oder Einzelentwickler, die rechneten mit den Mitteln, die auch in dem Sinne beworben wurden vom Gameverband auf Kongressen und Konferenzen, dass die deutsche Spieleförderung etwas sei, die planbar und berechenbar sei. Und die stehen nun urplötzlich und ohne Vorwarnung vor diesem Antragsstopp und sehen sich damit konfrontiert, dass sie mit den Fördermitteln, mit denen sie gerechnet haben, nicht mehr zu rechnen brauchen. Hier scheint auch ein Versäumnis vorzuliegen, entweder vom Branchenverband oder Wirtschaftsministerium, denn das Förderende war vorab abgemachte Sache, nur haben das viele Entwickler schlichtweg nicht kommen sehen und gar nicht erfahren. Und die angeblich so planbare Förderung in Deutschland, die erweist sich bei genauer Betrachtung als First Come, First Serve Konzept. Mein geschätzter Kollege Dom Schott hat auf seinem Blog Okay Cool jede Menge Stimmen aus der deutschen Indie-Szene gesammelt und auch in einem Podcast das ganze Thema aufgearbeitet. Für mehr Infos und vor allem für die Einschätzungen der nun plötzlich Betroffenen, schaut oder hört da gerne mal rein. Im Nachgang dieser Geschichte hat Dom auch mal beim Wirtschaftsministerium angefragt, wie es mit der Förderung eigentlich genau läuft. Und tatsächlich gilt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Anträge werden nach Eingangsreihenfolge, den sogenannten Windhundverfahren, bearbeitet. Und es wird nur berücksichtigt, was formal korrekt und vollständig vorliegt. Erfüllt ein Antrag alle notwendigen Förderbedingungen und stehen die Mittel zur Verfügung, wird eine Förderzusage erteilt. Sprich, mit einer Förderung dieser Art kann man als Entwickler tatsächlich rechnen, da der Bund hier praktisch Geld ausgibt, ohne etwa eine inhaltliche Prüfung. Oder dass es irgendwie an die Qualität gebunden sei oder dass irgendein Gremium oder Fachmenschen darüber entscheiden, ob es jetzt gerade dieses Spieleprojekt ist, das Fördermittel bekommt oder nicht, ohne dass man sozusagen einen Pitch gewinnen muss. Der Antrag muss vollständig sein und alle Ansprüche erfüllen, dann gibt es Geld. Geld, das nicht zurückgezahlt werden muss. Und hier eine kleine Bemerkung am Rande. Genau deshalb gibt es auch Hinweise darauf, dass diese Förderung bei uns auch von einigen Marktteilnehmern bewusst missbraucht wird, um etwa über Bande möglichst viel von den Fördermitteln in die eigene oder in befreundete Taschen zu spielen. Hierzu haben wir mehrmals schon Hinweise erhalten, nur eben noch niemanden gefunden, der sich traut, diese Vorwürfe wirklich mal öffentlich auszusprechen. Wer sich hier angesprochen fühlt und gerade ein bisschen rote Ohren bekommt und weiß, wovon ich rede, der meldet sich bitte dringend mal bei uns. Wir schützen unsere Quellen freilich und würden wahnsinnig gern endlich mal mit so einer verfremdeten Zeugenstimme im Podcast arbeiten. Also wirklich, wer sich da auskennt, wer was sagen kann, traut euch, mailt an feedback@gamespodcast.de. Diskretion ist garantiert und nun zurück zum Nachrichtentext. Das Wirtschaftsministerium jedenfalls betont, dass man dem Gameverband und den anderen Branchenakteuren klar und seit einiger Zeit schon kommuniziert habe, dass derzeit viele Anträge einlaufen und mit einem Antragsstopp gerechnet werden muss. Hier hat es wohl der Verband versäumt, das allen Marktteilnehmern klarzumachen. In einem Statement weist der Gameverband das allerdings eher von sich. Zitat: Seit Bekanntwerden des Antragsstopps hatten wir unzählige Kontakte zu unseren Mitgliedern, die von dem Vorgang direkt betroffen sind. Unter anderem gab es einen Game-internen Videocall mit mehr als 40 Teilnehmenden. Dabei wurde keine Kritik an unserer Informationsweitergabe laut. Im Gegenteil, insgesamt waren die Entwicklerinnen und Entwickler, die sich direkt mit uns ausgetauscht haben, zufrieden damit, wie wir zum Antragsstopp kommuniziert haben. Zitat Ende. Game-Geschäftsführer Felix Falk stimmt in seinem Statement damit ein und erklärt mit Verweis auf die Tatsache und die Aussicht, dass die Games-Fördermittel irgendwann rasch aufgebraucht sein könnten. Zitat: Das wurde zum Beispiel in der allgemeinen Kommunikation des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz sowie dem Förderträger DLR deutlich. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ließ dies bei seiner Videorede zur Eröffnung der Gamescom anklingen. Deshalb haben wir in mehreren Mails an unsere Mitglieder darauf hingewiesen und auf eine solche Situation vorbereitet. Aber außer dem Ministerium und dem DLR hat niemand Transparenz über den aktuellen Stand der bereits bewilligten und damit verbrauchten Fördermittel. Diese fehlende Transparenz für Unternehmen ist eines der Themen, das wir derzeit als Verband mit dem Ministerium besprechen. Zitat Ende. Ich lese hier zwischen den Zeilen, dass der Verband die Schuld eher anderswo sieht, aber auch einsieht, dass die Gesamtsituation ein ganz schönes Kuddelmuddel ist, das vielerorts für Frust und Verzweiflung sorgte. Denn betroffene Projekte und Studios haben nun ein handfestes Problem. Wie soll man Milestones erreichen oder Mitarbeiter bezahlen, wenn man fest mit einer Förderung rechnete, die man nun nicht mehr beantragen kann? Eine Lösung: die Förderprogramme der Länder. Auch wenn hier in der Regel nur zinslose Darlehen gewährt werden und nicht etwa wie bei der Bundesförderung einfach Geld überwiesen wird. Immerhin gab es dann zwei Silberstreifen am Horizont. Am 10. November erhöhte die Landesregierung NRW den Medienhaushalt 2023 um 1,5 Millionen Euro. 500.000 Euro davon sollen in die Gamesförderung fließen. Nordrhein-Westfalen Eines der Länder, die in Sachen Games-Förderung sehr engagiert und wegweisend sind, kümmert sich also um seine Schäfchen und dann am gleichen Tag spät in der Nacht die große Erleichterung. Bei der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses ist die Erhöhung der Mittel für die Games-Förderung auf 70 Millionen Euro beschlossen worden. Noch bleibt allerdings der Antragsstopp bestehen. Wann der fällt und wie Studios dann an die zusätzlichen 20 Millionen kommen, das muss das Wirtschaftsministerium noch mitteilen und hoffentlich sickert diese Info auch rechtzeitig an alle Betroffenen durch. Aber ich denke, jedes gebrannte Kind hat gelernt, auf dieses Feuer Acht zu geben und sitzt wie ein Windhund in der Stadtbox und wartet darauf, dass es wieder möglich ist, diese Förderung zu beantragen. Wird diese Aufstockung nun ausreichen? Nun, angesichts der Tatsache, dass sich hier am Wer zuerst kommt, bekommt die Kohle nichts ändert, wird das Wettrennen um die Fördermittel wohl anhalten. Und da die ja so planbaren Mittel ohne große Prüfung der Projekte freigegeben werden, dürften sie auch planbar in Zukunft Jahr für Jahr voll ausgeschöpft werden. Meine persönliche Meinung, der Antragsstopp wird das neue Normal. Die Aktion ist allemal ein tolles Trostpflaster für alle Betroffenen und eine echt positive Nachricht aus der deutschen Politik gegenüber der Gamesbranche. Aber ist das am Ende mehr als nur ein Inflationsausgleich? Ändert sich dadurch was an der Tatsache, dass die Fördermittel vornehmlich in die Taschen größerer Firmen mit Zweigstellen in mehreren Ländern fließen, etwa Ubisoft oder Embracer, anstatt zu kleinen, rein einheimischen Startups, die davon mehr profitieren würden? Es sieht nicht so aus. Und so wird das Thema Fördermittel zumindest für die kleinen Teams, wo es über die Existenz des Teams und die Zukunft von Projekten entscheidet, nach wie vor ein Sorgenkind sein. An dieser Stelle vielen Dank an meinen Kollegen Dom Schott, der die ganze Sache wunderbar aufgearbeitet und mich mit tollen Informationen und Zitaten versorgt hat. Komponist Mick Gordon mit umfassender Erklärung zum Doom Eternal Soundtrack und seiner Arbeit am Spiel. Eine der spannendsten Games-Geschichten der letzten Wochen, die ereignete sich am 8. November. Da veröffentlichte Komponist Mick Gordon, unter Gamern bekannt vor allem durch seinen fantastischen Soundtrack zum 2016er Doom von id Software, einen umfangreichen Blogpost mit dem Titel »Meine Stellungnahme bezüglich Doom Eternal«. Und dann holt er aus. So richtig. Und er beschreibt, wie frustrierend, wie schwierig und wie folgenreich seine Zusammenarbeit mit id Software und dessen Publisher-Mutter Bethesda für das Spiel Doom Eternal war, das im Frühjahr 2020 erschien. Er zeichnet ein minutiöses Bild seiner Mitarbeit am Projekt, der Kommunikation mit id und Bethesda, den getroffenen Abmachungen und all der Ereignisse nach, die letztendlich zum Zerwürfnis zwischen ihm und dem id-Producer Marty Stratton sowie für viel Stress und gar aggressive Belästigungen durch vermeintliche Fans des Spiels führten. Er belegt das im Detail mit Screenshots, mit E-Mails und mit Quellenlinks. Sein Blogpost ist derart umfangreich, dass Gordon sogar ein Inhaltsverzeichnis und eine sinnvoll gegliederte Struktur anbietet, damit man da nicht den Überblick verliert. Und den will ich euch nachfolgend geben. Über das Was und Warum dieser öffentlichen Verteidigung, in Gänze werde ich das nicht tun, dazu ist die Geschichte viel zu lang und zu komplex, lest sie euch aber gerne selber mal durch, ich finde, das lohnt sich. Links zu allen Themen gibt's wie gewohnt im Artikel zum Podcast auf www.gamespodcast.de, frei zugänglich, auch wenn ihr kein Patreon-Abonnent seid, also wenn ihr das hier gerade bei einem Kumpel hört oder wenn ihr Leute kennt, denen ihr gern irgendwie die Geschichte weiterschicken wollt, die Quellenlinks sind immer lesbar, ob ihr abonniert oder nicht. Was konkret war also los? Nun, vor allen Dingen zwei Dinge. Seine Mitarbeit an der Musikuntermalung des Spiels sowie des später veröffentlichten Soundtracks war durchzogen von schlechter Kommunikation, von Frust und Frechheiten. Und dann wäre da noch ein Reddit-Post von id-Producer Marty Stratton vom 4. Mai 2020, in dem er Fans im Doom-Subreddit erklärt, warum sich der Soundtrack des Spiels, also die reine Musikauskopplung, die Käufer der Sammleredition zum Release erhalten sollten, zum einen verspätet erschien und dann auch nur 12 Songs von Mick Gordon enthielt. Und darin erklärt er, dass man bei id alles so gemacht habe wie beim Soundtrack zum Vorgänger, nur habe sich Mick sehr viel Zeit gelassen, habe um Aufschub gebeten und sei generell ein schwieriger Partner gewesen. Und er sei überrascht und vor den Kopf gestoßen, dass Mick Gordon öffentlich eine zukünftige Mitarbeit als sehr unwahrscheinlich bezeichnete. Und er beschreibt detailliert den Ablauf bei den Arbeiten am Soundtrack, die diversen Ereignisse und Forderungen Gordons und er zeichnet das Bild vom Entwickler, der sich redlich Mühe gibt, es dem schwierigen Künstler recht zu machen, der dann am Ende weniger abliefert als erhofft. Er bleibt dabei höflich und professionell, aber seine Vorwürfe sind klar lesbar. Hier mal ein Auszug. Zitat. In einer Antwort an einen Fan sagte Mick, dass er die Tracks nicht gemischt hat und das auch nicht getan hätte. Das und ein paar andere einfache Nachrichten, die sich von den Realitäten und Wahrheiten, die ich gerade skizziert habe, distanzieren, haben zu unnötigen Spekulationen und Urteilen geführt und einige Leute dazu veranlasst, einen IT-Mitarbeiter zu verunglimpfen und anzugreifen, der schlichtweg der Bitte nachgekommen ist, einen umfassenderen Soundtrack zu liefern. Mick hat mir mitgeteilt, dass die Angriffe auf Chad beunruhigend sind, aber er hat nichts unternommen, um die Diskussion zu ändern. Zitat Ende. Und die nachfolgend aufgearbeitete Kontroverse hin oder her, der ganze Text ist ein interessanter Einblick darin, wie komplex und fitzelig die Produktion eines Soundtracks-Albums zu einem Spiel ist, wie viel man bedenken muss und was alles schiefgehen kann. Und dieser Post, wie gesagt, der ist jetzt 2 Jahre her. Und der hatte persönliche Konsequenzen für Mick Gordon. Denn der, so berichtet er nun in seiner Abrechnung/Verteidigung, wurde nach diesem Reddit-Post das Opfer von mannigfaltiger Belästigung. Er wurde gedoxt, sprich seine persönlichen Daten wurden online ausgetauscht, sodass ihn zahlreiche Akteure privat kontaktieren konnten. Seine E-Mail-Postfächer wurden zugespammt bis hin zum Servercrash, sodass seine Fähigkeit zu kommunizieren eingeschränkt wurde. Andere Kunden Gordons wurden belästigt und dazu aufgefordert, ihm zu kündigen. Er erhielt zu jeder Tageszeit Anrufe auf seinen Telefonnummern, die ihn verbal beleidigten oder anschrien. Und das Frustrierende daran aus Gordons Sicht, dieser Reddit-Post steckt voller Falschaussagen und Halbwahrheiten. Und deshalb holt er in seiner Ausarbeitung der Vorfälle ganz weit aus. Er beschreibt im Detail seine Arbeit am Projekt. Vor allem die Kommunikation mit id und Bethesda. Er zeichnet genau auf, was von ihm verlangt wurde, was abgemacht wurde, was er abgeliefert hat, inklusive der Termine, die dazugehören. Und da zeigt sich rasch ein Muster, das viele Freiberufler da draußen kennen dürften. Das auf die lange Bank schieben essentieller Dinge. Verträge etwa. So wurde das Soundtrack-Album zum Spiel als Vorbestellerbonus etwa für die Sammleredition angeboten und beworben mit Gordons Namen in der Beschreibung, noch bevor er vertraglich zur Produktion dieses Soundtrack-Albums verpflichtet wurde. Er erfuhr davon aus der Games-Presse. Bedenkt, er hat bereits länger am Spiele-Soundtrack gearbeitet, also an der dynamischen Spielmusik, die während der Kämpfe im Spiel auftaucht, aber die Produktion eines Soundtrack-Albums ist nochmal was ganz anderes. Da geht es wirklich um Musikproduktion für den Endkunden und das beschreibt er auch sehr gut und darum geht es auch sehr viel in dieser ganzen Abrechnung, sowohl den Spiele-Soundtrack als auch das Soundtrack-Album. Ich versuche, diese beiden verschiedenen Definitionen hier klar zu trennen. Am Ende erhielt Gordon seinen Vertrag für die Produktion des Soundtrack-Albums erst 2 Tage, bevor das Spiel releaste. Er hatte am Ende durch eine Verschiebung dieses Soundtrack-Albums nur 28 Tage Zeit für seine Arbeit. Und konkret die Zusammenarbeit mit Marty Stratton verlief holprig. Mit schlechter Kommunikation, mit unnötigem Druck und dem Auslassen vieler wichtiger Infos. Etwa der Tatsache, dass bei id intern seit Monaten ein alternatives Soundtrack-Album in Arbeit war, basierend auf Micks Arbeit an der Spielemusik. Was dann final auf dem Album landen würde, das bekam Gordon am Ende nicht zu hören. Den Mastercut, den hat er gar nicht zugeschickt bekommen. Erst bei Release stellte er dann fest, dass das Ding mit Dutzenden in-house erstellten Tracks angereichert wurde, die seiner Aussage nach nicht seinem Qualitätsmaßstab entsprachen oder auch Clips und Tracks enthielten, die Gordon als Demos oder schnelle Konzepte an id abgeliefert hat, die nie zur Veröffentlichung gedacht waren. Am Ende landeten solche Schnipsel aber doch im Spiel, in Werbetrailern zum Spiel oder eben in diesem Soundtrack-Album, was Gordon sehr ärgerte. Am Ende enttäuschte besagtes Album aber nicht bloß den Komponisten, sondern auch die Fans. Stratton schlug vor, ein gemeinsames Statement zu verfassen, so Gordon, mit dem beide Beteiligten die Wogen schlichten würden. Doch ein Entwurf erreichte Gordon nie, stattdessen kam wenige Tage später besagter Reddit-Post und da platzte Gordon die Hutschnur. Und nun liegt er offen, wie er von Bethesda bislang etwa nur für ungefähr die Hälfte seiner 4 Stunden Spielmusik in Doom Eternal bezahlt wurde. Es ist in der Branche wohl üblich, Komponisten pro Minute zu zahlen und Bethesda hat etwas über 2 Stunden an Spielmusik gezahlt, wobei aber über 4 Stunden drinstecken. Er erzählt, wie er mal für Bethesda einen Soundtrack zu einem Spiel gemacht hat, last minute, erstmal ohne Vertrag, der würde später kommen. Er legte sich ins Zeug, lieferte ein Album ab, nur um gesagt zu bekommen, dass man das nicht mehr brauche. Und man würde ihn auch nicht dafür bezahlen. Und ein Vertrag kam nie bei Gordon an. Holy shit. Manch Freelancer hier im Publikum bekommt da vielleicht fiese Flashbacks oder Stresspickel. Schlimmer noch, 4 Jahre später verkaufte Bethesda plötzlich eben dieses Album, für das sie nicht gezahlt haben. Auf Druck hin zahlte Bethesda dann doch, aber natürlich nicht einfach so. Nein, nein, man würde die Kohle mit dem Geld für das Soundtrack-Album von Doom Eternal bündeln. Und wir wissen nun, wie schwierig das lief. Immerhin zahlte Bethesda den Betrag für das Soundtrack-Album pünktlich und ohne Mürren. Am Ende bleibt hier aber die Warnung Gordons, eine dringende Warnung an alle Freiberufler da draußen, rührt keinen Finger, ohne dass ihr einen Vertrag in der Hand habt. So unrealistisch wie dieser Tipp auch ist, es scheint leider Ursus zu sein, dass man von Freiberuflern erwartet, dass sie erstmal losarbeiten. Und in seiner Abrechnung klappert er dann auch noch all die Falschaussagen des Reddit-Posts mit der Stattons-Sicht der Dinge ab. Etwa, dass er die volle Kontrolle gehabt haben solle. Stimmt laut Gordon nicht, die hatte id Software. Auch habe Stratton gelogen, was den zeitlichen Ablauf der Produktion und des Vertragswerks anging, was den Umfang von Gordons Arbeitsauftrag anging oder den Zugriff ids auf die Quelldateien der ganzen Musik. Dazu noch der Vorwurf, dass Gordon mit seinen Statements die Fans gegen ids Audiolied aufgebracht habe, das traf ihn laut seiner Aussage besonders hart. Und im Nachgang dieser Geschichte, und das ist auch der Grund, warum er jetzt erst 2 Jahre später damit ans Licht geht, dann kamen Anwälte ins Spiel. Eben wegen der Falschaussagen im Reddit-Post und wegen der Tatsache, dass Mick Gordon bislang nur die Hälfte seiner Songs im Spiel bezahlt bekommen hat. Gordon verlangte da unter anderem, dass die rufschädigenden Falschaussagen bei Reddit entfernt würden. Bethesdas Anwälte wiesen das ab, da das Strattons Ruf schädigen würde. Also ließ man lieber die Falschaussagen stehen, die jetzt durch Gordons Post ans Licht kommen. Dann ist der erste Vorschlag Bethesdas auch noch dreist, nämlich ihm die ausstehende Kohle zu zahlen, aber nur, wenn er eine verbesserte Version des Soundtrack-Albums produziert. Das ging noch eine ganze Weile hin und her. Am Ende stand da eine 6-stellige Abfindungssumme im Raum, die von Bethesda gezahlt würde, aber nur, wenn Gordon praktisch die Schuld für das verkorkste Album auf sich nimmt. Er würde zukünftig dieses Spiel und dessen Soundtrack nicht mehr kommentieren dürfen. Kein Kommentar wäre alles, was er hätte dazu sagen dürfen. Und er hätte sich verpflichtet, weder Marty Stratton noch Bethesda zu kritisieren, auch keins ihrer Produkte. Naja, am Ende fanden beide Parteien keine Lösung und Gordon konnte auch mit dem Reddit-Moderationsteam nicht erreichen, dass der Post, in dem Gordon unter Falschaussagen in ein falsches Licht gestellt wird, gelöscht wird. Sein ausführlicher, mega ausführlicher, unglaublich detaillierter Blogpost ist nun das sprichwörtliche Ende der Fahnenstange. Es sei die Verteidigung gegen einen unprovozierten Angriff. Ich zitiere zum Schluss nochmal aus dem Ende von Gordons langer, langer Verteidigung. Zitat: Marty beendet seinen Reddit-Beitrag mit dem Hinweis auf das Ende unserer Zusammenarbeit. Zusammenarbeit. Ein Wort, das beschreibt, wie Menschen miteinander arbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, durch Vertrauen, gegenseitigen Respekt und gemeinsamen Nutzen. Ich habe eine überwältigend positive Karriere hinter mir, die von vielen großartigen Kooperationen geprägt ist. Ich habe an einigen großartigen Spielen mitgewirkt, lebenslange Freundschaften geschlossen und mir mit einigen der besten kreativen Köpfe der Welt den Hintern aufgerissen. Ich habe viele großartige Erfahrungen in der Spieleindustrie gemacht. Meine Zusammenarbeit mit Marty Stratton gehörte nicht dazu. Ich habe nicht Doom gekündigt, ich habe einem toxischen Kunden gekündigt. Marty konnte nicht akzeptieren, dass ich nie wieder mit ihm zusammenarbeiten wollte und tat sein Bestes, um meine Karriere zur Strafe in den Sturzflug zu schicken. Er griff auf Lügen und Anspielungen zurück, die schon bei der einfachsten Prüfung in sich zusammenfielen und versuchte dann, die Sache unter einem Haufen Geld zu begraben. Der Einsatz von Maulkörben, Abfindungen und Nachrichtensperren, um Wahrheiten zu unterdrücken, ist eine miese Taktik, die von Menschen in hohen Machtpositionen aus Angst vor Verantwortlichkeit angewendet wird. Ich habe mich entschieden, meine Stimme zu erheben, weil die Alternative darin bestand, eine solche Taktik als tolerabel zu akzeptieren. Zitat Ende. Was für eine wilde Geschichte. Am Ende bleibt mir nur noch mal zu unterstreichen, dass es sich hier um die persönlichen Aussagen Gordons handelt. Und hier steht Aussage gegen Aussage. Das ist eine subjektive Schilderung der Vorfälle aus seiner Perspektive, aber immerhin solide belegt. Ist das jetzt Diffamierung oder Notwehr? Ist das viel Lärm um gar nicht mal so viel? Lest euch das mal durch, entscheidet selbst, so oder so. Es ist allemal mega interessant und insbesondere ein schöner Einblick in die Tücken des Freelancer-Seins, nicht bloß in der Games-Industrie. Kommen wir nun zum Abschluss der Sendung und zu einer liebgewonnenen Tradition der Verlesung der interessanteren Release-Termine für die kommenden 14 Tage, also bis einschließlich 25. November, ohne Gewehr, versteht sich. Und oh ja, da ist für jeden was dabei. Starfield und andere Blockbuster mögen in dieser Herbstsaison verschoben worden sein, aber an Games mangelt es nun wirklich nicht. Also am 15. November geht's los mit dem Landwirtschaftssimulator 2022 in der Platin-Edition, wahlweise auch als Platin-Erweiterung fürs letztjährige Spiel. Traktor- und Landmaschinenfreunde bekommen da eine neue Map mit neuer Vegetation, neuen Produktionsmöglichkeiten, neuen Features und neuen Maschinen. Mehr Landwirtschaftssimulator also. Für die meisten von euch sicher nicht spannend, aber ich sehe da locker 2-3 Leute unter euch, die das richtig feiern werden. Kommt für PC, PlayStation und Xbox. Am 15. November hätten wir dann auch Pentiment, Obsidians schräges Historien-Adventure, gehalten im Stil der Holzschnitte und illustrierten Manuskripte des 16. Jahrhunderts, also 2D und irgendwie schräg. Und wir spielen den bayerischen Meisterkünstler Andreas Mahler, der in eine Story aus Mord und Intrigen hereingerät. Zumindest optisch sicherlich das originellste Spiel der kommenden Wochen, ob's auch gut unterhält. Kommt für Xbox und PC auch als Teil des Game Pass. Am gleichen Tag dann erscheint auch Somerville, ein Action-Adventure des neu gegründeten Indie-Entwicklers Jumpship. Dessen Mitgründer Dino Patti hat vor 16 Jahren mal ein kleines, feines Studio namens Playdead mitgegründet, bekannt durch Limbo und Inside, zwei echte Klassiker. 2016 kam es aber zum Bruch mit dem Co-Studio-Gründer und Creative Director Arndt Jensen. Nun also versucht es Patti erneut mit einem Indie-Projekt und das sieht auf den ersten Blick sehr ähnlich wie das aus, was man auch so von Playdead erwarten würde. Ein Adventure ohne Narration, ohne Dialoge. Wir steuern einen Familienvater durch den Beginn einer außerirdischen Invasion. Die reduzierte und stilsichere Grafik, die erinnert an Inside. Das Szenario macht neugierig. Ich hoffe, das wird gut, denn insbesondere Inside war für mich eine phänomenal gute Spielerfahrung. Bin gespannt, ob es auch die inoffizielle Kopie schafft. Am 16. November dann dürfte auf euren Online-Freundeslisten dann plötzlich ein Titel sehr dominant auftauchen. Call of Duty Warzone 2.0. Activisions Free-to-Play Battle Royale bekommt nach 2 Jahren und vielen Updates ein offizielles Sequel. Spielerisch erfindet das Ding das Rad nicht neu. Es gibt haufenweise Spieler, einen immer enger werdenden Kreis, eine riesige Map mit allerlei Fahrzeugen, Waffen, Power-Ups und Gebäuden und am Ende gewinnt, wer zuletzt noch steht. Neu in Warzone 2. Eine Wüstenmap namens Al-Masra, ein neuer Spielmodus namens DMZ, eine sichere Zone in diesem Battle Royale System, da ist ja immer so ein Kreis, der sich schließt, die diesmal aber aus mehreren Kreisen besteht, Innovation, ein rund erneuerter Gulag-Modus, in dem sich ausgeschiedene Spieler einen Respawn verdienen können, mehr KI-Gegner auf den Maps, die den richtig guten Loot bewachen und naja, es ist offensichtlich ein klassisches Sequel und sicher erneut ein kleines Mehrspielerphänomen. Ich frage mich ja, allerdings, ob Battle Royale immer noch so zieht wie in den letzten Jahren oder ob da nicht irgendwann mal die Luft raus ist, kommt jedenfalls für PC, PlayStation und Xbox. Und es gibt wohl auch eine Mobile-Variante, ich weiß aber nicht, inwiefern die inhaltlich ein eigenes Ding dreht. Am 17. November dann erneut Open World. Erneut mehr Spieler, aber abgesehen davon der krasse Gegenentwurf zu Call of Duty. Dann nämlich erscheint die Nonsense-Sandbox Goat Simulator 3 mit 4-Spieler-Koop. Und in der Rolle von, naja, Ziegen richtet ihr da maximales Chaos an und nutzt eure klebrige Zunge, um allerlei Objekte im Spiel zu manipulieren. Dazu steckt das ganze Spiel voller Gags, Anspielungen und Easter Eggs und eigentlich Nonsens. Außerdem gibt's wohl diesmal auch eine Story. Jedenfalls kommt das Ding für PS5, Xbox Series und PC und keine Sorge, ihr habt Teil 2 nicht verpasst. Den hat es nie gegeben. Das ist bloß der erste von vielen dummen Gags in diesem Spiel. Am 18. November dann mehr Horror von Horrorprofi Supermassive Games. The Dark Pictures Anthology The Devil in Me ist der 4. und letzte Ableger ihrer narrativen Gruselspielreihe, in der ihr verschiedene Horrorszenarien in Form sehr narrativ fokussierter 3D-Adventures erlebt, die fast schon wie ein interaktiver Film wirken. Also Fokus auf Dialoge oder wilde Cutscenes mit allerlei Entscheidungen, so wie es halt in den letzten Jahren in Mode gekommen ist. Diesmal folgen wir einer Gruppe von Filmemachern, die im Haus eines Massenmörders eine Doku drehen wollen. Na, was kann da schon schiefgehen? Neben einer nonlinearen Handlung, viel Grusel, Schock und stressigen Entscheidungen gibt's auch ein paar neue Gameplay-Akzente. Komplexere Puzzles etwa, ein Inventarsystem und mehr Fokus auf die Bewegung durchs Spiel, etwa rennend oder kletternd. Das kommt für PC, Xbox und PlayStation. Am 18.11. dann auch der große Switch-Release in diesem Herbst. Pokémon Karmesin und Purpur. Und ja, langsam muss Nintendo echt kreativ mit den Farben der Pokémon-Edition werden. In ein paar Jahren sind sie dann vielleicht bei den Pantone-Farbcodes. Jedenfalls sind das die allerneuesten Pokémon-Games. Keine Remakes alter Titel, sondern der brandneue Schissel. 9. Generation, Hauptserienteil. Irre. Spielemechanisch scheint sich da aber insgesamt sehr wenig Neues zu tun. Es gibt halt eine neue Spielwelt, basierend übrigens auf der Iberischen Halbinsel, und neue Pokémon. Zum Start wählt ihr etwa aus den Stadt-Pokémon Sprigatito, Fuecoco und Quaxly. Halt nein, das sind die englischen Namen. Ich meine freilich Filori, Krokel und Quax. Dann wisst ihr Bescheid. Am 22. November dann kommt Gungrave Gore und damit bekommt ein Spieleklassiker ein Sequel, von dem niemand eins erwartet hat, nämlich Gungrave, ein obskurer japanischer Shooter für die PS2 aus dem Jahr 2002, in dem ein düsterer Held mit Pistolen und einem Sarg in den Kampf zieht. Das neue Spiel kommt über Koch-Medias-Label Prime Matter, ist also Teil von Embracers Lasst uns alles kaufen, was nicht bei drei geflohen ist Strategie. Und sicher war die Lizenz für Gungrave saubillig. Spielerisch gibt's hier für PC, PlayStation und Xbox einen Third-Person-Shooter, der sich im Marketing vor allem durch seine übertriebene Inszenierung und die dick aufgetragene Coolness des Protagonisten verkauft. Aber ob es so wirklich ein guter Shooter ist? Game Pass-Inhaber dürfen übrigens ja im Abo mit reinzocken, denn da wird es enthalten sein. So, zwei Spiele noch, beide am 22. November. Da wäre Evil West von Flying Wild Hogs, bekannt durch Trek Toyomi oder die Shadow Warrior-Reihe. Da geht's mal wieder in das neuerlich so populäre Dark West-Genre, also übernatürlicher, düsterer Western. Ihr spielt den Vampirjäger Jesse Rentier und der ballert und drischt auf allerlei Monster ein. Das scheint sich ein wenig an Devil May Cry zu orientieren. Die Third-Person-Kamera dicht hinter dem Protagonisten erinnert aber eher an die neuen God of War-Spiele. Jedenfalls scheint der Focus auf Action mit einer Prise Rollen Spielprogression zu liegen. Ein Koop-Modus für zwei Spieler ist ebenfalls dabei und das Ding kommt für PC, Xbox und PlayStation. Dann am 22. November kommt auch Just Dance 2023 mit mehr Zeug. Also Ubisofts Tanzspiel. Wer es kennt, weiß Bescheid. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Das Ding kommt für Switch, PS5 und Xbox Series und ich kommen nun zum Ende dieser Sendung. Wir hören uns dann vielleicht in zwei Wochen wieder. Das kann ich so genau nicht sagen, weil ich am 25.11. Geburtstag habe und gegebenenfalls einfach blau mache. Aber ich weiß es noch nicht, so oder so wird es ein Wiederhören mit dem Magazin geben. Und ach, wir haben eh ständig neue schöne Podcasts und würden uns allesamt wie Boller Ilse freuen, wenn ihr unser Programm schön hören würdet. Das habt ihr schließlich mit eurer famosen Unterstützung ermöglicht, realisiert, auf die Beine gestellt. Dafür vielen lieben Dank. Ihr seid super und bewirkt hier wirklich was. Ihr macht, dass ich gerade hier sitze und mit meinem PC spreche. Das ist irre gut. Habt nun einfach einen schönen November. Denkt vielleicht schon mal über Weihnachtsgeschenke nach. Genießt den Herbst. Genießt all die schönen Herbst-Zeitfresser-Games und macht's euch schön. Wir hören uns dann in dieser Form beim nächsten Magazin. Bis dahin. Ja.